Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und mit einem fröhlichen Wiehern gleich von den wunderbaren Ponys, mit denen die Autorin Susa Kolb und die Illustratorin Nina Dulek Hunderttausende von kleinen und großen Leserinnen und Lesern unterhalten und entzücken. Seit gut 10 Jahren trabt die Haferhorde fidel und höchst erfolgreich durch die Kinderbuchlandschaft. Und jetzt gibt es einen neuen Band, da wiehert ja der Bürgermeister, heißt er. Ja, und die beiden Künstlerinnen sind gleich bei uns, um davon zu erzählen. Willkommen zur Lesart allerseits. Können Sie sich vorstellen, wie ein Pony bayerisch spricht? Könnte zum Beispiel so klingen.
Ich finde es auch blöd, das mit dem Vorrat, rief Toni. Die fahren in den Berg und lassen uns daheim. Dabei sind die Berg mein daheim. Schoko verdrehte die Augen. Das hab ich gesehen. Toni blitzte ihn wütend an und stapfte in den Unterstand. Im Weggehen hörten sie ihn murmeln. Man ist das.
So hört sich Toni an. Für viele, allein schon wegen seines herrlichen Dialekts, die Lieblingsfigur aus der Kinderbuchreihe Die Haferhorde hier. Übrigens gesprochen vom Schauspieler Bürger Lars Dietrich, der die Hörbücher zur Serie liest. Im Mittelpunkt dieser Erfolgsreihe für Kinder ab 8 Jahren stehen neben Toni noch 2 weitere sprechende Ponys, Schoko und Keks. Gemeinsam erleben sie Abenteuer rund um den Blümchenhof und das inzwischen in 23 Bänden. Auf rund 750.000 verkaufte Bücher schaut die Haferhorde zurück. Ein echter Bestseller ist das auf dem Kinderbuchmarkt seit dem Erscheinen von Band 1 vor ziemlich genau 10 Jahren. Wir haben uns zu diesem runden Jubiläum mit der Erfinderin der Haferhorde verabredet, der Autorin Susa Kolb. Sie ist für uns in Nürnberg im Studio. Guten Morgen, Frau Kolb.
Ja, schönen guten Morgen nach Berlin.
Und in Mainz sind wir verbunden mit der Frau, die nicht nur Schoko, Keks und Toni ein Gesicht gibt, sondern auch das Sams zeichnet oder die Wesen in der Schule der Magier. Tiere. Willkommen, Nina Dulek. Sie sind eine der bekanntesten Kinderbuchillustratoren in ganz Deutschland. Hi.
Hallo.
Frau Kolb, für viele, die hier gerade zuhören, ist es vielleicht die erste Begegnung mit der Haferhorde. Wie würden sich denn Ihre 3 Helden, Schoko, Keks und Toni, denn vielleicht selbst vorstellen, wenn sie das hier im Radio könnten?
Jetzt bin ich gespannt, Susa muss jetzt wiehern.
Ja, genau. Also es sind 2 Shetland-Ponys und ein Haflinger, ein bayerisches Bergpony. Und ja, Shetland-Ponys sind Ponys, die einfach immer Blödsinn machen. Sie würden sich vorstellen als 3 verrückte Freunde, beste Freunde, die aufregende Abenteuer erleben, sich auch mal streiten, aber doch ganz fest zusammenhalten.
Die Frau Dulek sind genau die Richtige, um uns die 3 mal optisch vorzustellen. Wie sehen die, wie sehen die aus? Ich habe zum Beispiel gar nicht vor Augen, was so die beiden Shetland-Ponys jetzt von einem Haflinger unterscheidet.
Also jetzt soll ich im Radio die Ponys optisch vorstellen. Okay.
Schaffst du.
Sehen Sie es? also Schoko ist, wie der Name schon sagt, schokoladenbraun mit einer schwarzen Mähne. Keks ist, wie der Name schon sagt, schwarz-weiß gefleckt. Also das sind dann sozusagen Chocolate-Chip-Cookies, die da verarbeitet worden sind, oder Oreo. Mhm. Und der Haflinger ist beige, genau, mit weißer Mähne, wie ein Toffee sozusagen. Mhm.
Genau. Und die Shetties sind ungefähr 1 Meter hoch, so vom Boden bis zum Rücken, und der Haflinger ist aber größer.
Ah. Und das ist wichtig, immer nur vom Boden bis zum Rücken, also bis zu diesem oberen Teil von der Schulter sozusagen messen. Also sind nicht insgesamt 1 Meter, weil dann wären es ja Mini-Ponys.
Oh, wie man sie malt, Frau Dulek, da kommen wir noch drauf. Habe ich nämlich selber gelernt jetzt.
Ach ja.
Aber erstmal, Frau Kolb, Sie sind mit der Haferhorde ja von 10 Jahren gestartet und hatten von Anfang an für diese Reihe ja diesen besonderen Ansatz, eine Pferdegeschichte, aber jetzt keine Reiter-Mädchen-Bücher, von denen es damals auch schon gefühlt Hunderte gab. Sie wollten aus der Perspektive der Tiere erzählen. Warum? Wie kam es dazu?
Ja, es kam dazu, weil der Magellan Verlag mich eben fragte, möchtest du nicht ein Pferdebuch schreiben? Weil die Verlagsleute wussten, dass ich schon seit ich 8 bin reite und absolut mit dem Pferdevirus infiziert bin. Und ich habe gesagt, oh nee, es gibt schon so viele, ne, wie Sie gerade auch erwähnt haben. Und dann kam mir aber die Idee, weil ich auch gerne bestimmte Filme gucke, in denen die Tiere reden und Abenteuer erleben, dass das mal eine Idee wäre, denn das ist lustig und es gibt keine bessere Kombination als Lesen und Lachen. Und dann lernt man natürlich auch die Tiersprache.
Hm? Und das mit dem Dialekt, das kam dann automatisch.
Ja,
das ist ein Riesengag. Ja.
Ja, also ich komme aus dem Rheinland, wie man hört, und lebe aber schon seit 20 Jahren jetzt bald in Bamberg. Und das ist so eine Liebeserklärung an meine Wahlheimat. Gut, er müsste eigentlich Fränkisch reden, aber ich, ne? Das
genau.
Oberbayerisch. Er kommt, ist ja ein Bergpony.
Wie sind Sie beide eigentlich zusammengekommen? Erinnern Sie sich noch, wie das war, Frau Kolb, so Toni, Schoko und Keks? Ich meine, Sie hatten sie ja schon in Ihrer Fantasie gesehen, aber jetzt kam Frau Dulleck und hat sie gemalt.
Also wir haben uns wiehernd gefunden.
Ja, genau.
Sind Sie auch eine Reiterin, Frau Dulleck?
Also ja, mittlerweile ist sie eine Pferdefachfrau, ja.
Ja, mittlerweile. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit der Susa. Ich finde, Pferde haben einfach extremst viel Haare. Und wenn ich das dann anfasse, dann habe ich das alles an meinen Händen. Das heißt, oder ich reite und dann habe ich O-Beine für den Rest der Woche. Das habe ich alles schon ausprobiert. Das heißt, ich gucke Pferde total gerne an. Mhm. Also für mich wären diese extrem Mini-Pferde total super, weil auf denen kann man nicht reiten. Also die sehen einfach nur hübsch aus, weil sie Pferd sind, aber ich muss sie spazieren führen und darf nicht draufsteigen.
So, ne? Hatten Sie denn gleich so ein Bild, als Sie die ersten Geschichten dann gelesen haben? Wahrscheinlich ist ja so passiert, ne? Erst die Geschichte und dann hatten Sie gleich ein Bild, Frau Dulleck? So wahrscheinlich ein Herz für die Geschichten schon, aber hatten Sie ein Bild von den Tieren gleich?
Also das ist eine gute Frage, denn die Geschichten gab es ja zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und ich habe einfach ein Exposé bekommen,
wo im Grunde so
die Grundidee drin stand. Mhm. Und da habe ich natürlich sofort Bilder, weil das ist nämlich mein Job. Und bei Pferden sowieso, weil ich die im Grunde liebe von klein auf, ohne auf ihnen reiten zu müssen. Von daher, genau, hatte ich direkt ein Bild. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Nee, macht ja nichts. Aber das heißt sozusagen, also es gab erst ein Exposé. Ich habe erst gedacht, Sie bekommen die Geschichten. Ich meine, die sind ja auch so extrem witzig, ne? Also Frau Kolb hat einen wunderbaren Humor. Wahrscheinlich, als Sie die erste Geschichte dann gelesen haben, weil sie laut gelacht hat. Und die Tiere sehen auch witzig aus. Ich stell mir das so, wie der Arbeitsprozess da so läuft, versuche ich mir mal vorzustellen. Kann ich aber nicht, weil ich kein Künstler bin.
Dann verrate ich es Ihnen. Oder die Susa fängt an zu verraten und ich mache dann weiter.
Also Frau Susa, ganz ernsthaft, wie entwickeln Sie denn diesen herrlichen Humor?
Naja, der kommt aus mir heraus, das will ich jetzt mal sagen. Ja, man taucht ja dann in so eine Welt ein, die man sich ausdenkt. Man hat Kopfkino und kommt das einfach aus einem heraus. Also es ist so, dass der Verlag dann auch die Illustratorinnen und Illustratoren aussucht. Und ich war natürlich sehr glücklich, dass dann Nina Dulleck gewählt wurde. Und sie bekommt dann Exposé, aber dann auch die Geschichte, die sie durchliest. Und dann wird mit dem Lektorat abgesprochen, welche Szenen illustriert werden. Ich natürlich beim Schreiben denke ich auch da dran und versuche, tolle Szenen zu schreiben, die man wunderbar illustrieren kann. Ja, und so hat Nina Dulleck die Haferhorde wunderbar zum Leben erweckt.
Eine Sache muss ich dazu allerdings ergänzen. Natürlich kriege ich das Exposé und lerne im Grunde schon mal so ein bisschen kennen, was der Textautor oder die Textautorin vorhat. Aber dann muss ich entscheiden, ob ich es mache. Also ob mir tatsächlich Bilder einfallen, ob mir der Ton gefällt von der Geschichte oder wie sie werden könnte. Denn zu dem Zeitpunkt gibt es das Buch ja noch nicht und die Geschichte. Das heißt, es entsteht zusammen. Wenn schon klar ist, wer das illustriert, und ganz selten wird mal so ein Buch komplett durchgeschrieben, schon fertig, irgendwie dann auf dem Tisch. Das gibt's aber super selten heutzutage. Mhm. Von daher muss ich da dann im Grunde entscheiden, mache ich es oder mache ich es nicht. Und da komme ich im Grunde dazu, warum ich das gemacht habe, weil sie mir einfach schon damals mit ihrem Humor einfach entgegengekommen ist. Denn ich habe zuerst gedacht, oh no, noch eine Pferdegeschichte, noch ein paar Pferdemädchen mehr auf dem Markt, das wird nichts, weil da gibt's einfach schon so viele. Und als ehemaliger Bille- und Zottel-Fan war das sowieso nicht zu toppen. So, ne? Und ich lese mir das Exposé durch und denke so, das gab's noch nicht. Das ist wirklich einzigartig. Also diese Kombi mit dem Humor und die Idee, dass die Pferde sprechen, und wir das aus der Sicht der Ponys machen. Und damit war ich dabei. Wenn es eine Pferdemädchengeschichte gewesen wäre, hätte ich es nicht gemacht.
Schauen wir mal konkret auf den aktuellen Band Nummer 23. Da wie hat ja der Bürgermeister. Zu diesem Abenteuer haben Sie, Frau Kolb, wie man hört, sich von einem realen Ereignis in England inspirieren lassen. Da gab es eine Schlagzeile im Guardian. How a pony called Patrick was elected mayor of a Devon town. Also wie ein Pony, das ja, Patrick genau. hieß, zum Bürgermeister einer Stadt in Devon gewählt wurde. Was war da los?
Ja, also diese Schlagzeile ging auch durch die deutsche Presse. Es ist ein braunes Shetland-Pony, Patrick, der, weil der Bürgermeister plötzlich verstorben war und niemand die Nachfolge antreten wollte, sozusagen von den Dorfbewohnern zum Bürgermeister gewählt wurde. Und er ist jetzt schon seit 2 Jahren Bürgermeister.
Nein, den gibt's noch.
Ja, also die Haferhorde beruht also eigentlich bei jedem Abenteuer auf Fakten. Man soll es gar nicht glauben, aber es ist sehr wenig erfunden in Haferhorde. Ja, und ich habe auch einen Lieblingsbürgermeister im Landkreis Bamberg und den habe ich dann eben auch nochmal dazu interviewt. Und weil ich ja auch nicht weiß genau, wie das Leben eines Bürgermeisters ist.
Also, das kommt noch dazu. Aber jetzt nochmal, Sie hatten es vorhin kurz schon angesprochen, aber dieser Trick mit dem Bayerisch, der ist natürlich so der Hammer. Also ich glaube, das hat auch viele der Leserinnen und Leser eigentlich entzückt. Ich weiß gar nicht, ob die bayerischen Leserinnen und Leser das genauso toll finden wie die in Schleswig-Holstein. Gibt es da eigentlich unterschiedliche Reaktionen?
Ich finde den Oberhammer, entschuldige Susan, der Oberhammer ist eigentlich das Bürger Lars Dietrich im Hörbuch, dass das ein Berliner ist.
Ja, also genau.
Ein Saupreis, der einem Bayern spricht. Also das ist noch besser. So.
Aber er wurde von Band zu Band besser und tatsächlich spreche ich auch überhaupt gar nicht gut Bayerisch. Ja. Aber das verzeihen mir dann meine Zuhörer und Zuhörerinnen immer. Ne?
Kam Ihnen die Idee so beim Schreiben?
Ja, und sie kam ja auch so eigentlich ganz spontan. Es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Ich dachte nur, der Haflinger, der jetzt aus Bayern kommt, den siedle ich da an in Oberbayerischen Alpen. Und dann dachte ich mir, ach, dann muss er eigentlich auch so sprechen.
Ja. Ich meine, apropos, Frau Dulig, bei Ihnen ist mir aufgefallen, als ich Ihre Illustrationen angeschaut habe, dass da auch immer so Wörter mit eingebaut sind. So eins meiner Lieblingsbilder aus dem neuen Band ist eine Zeichnung von Schoko mit ganz viel Unruhe, Blubber im Bauch, weil er so aufgeregt ist. Und da sieht man so eine grüne Blase und einen Pfeil, der darauf zeigt, an dem steht Pony Bauch von innen. Das scheint auch nur so ein besonderer Spaß zu sein, auch Text in ihre Bilder mit einzubauen, oder?
Ich meine, da kann ich mir die Textautorin nicht verkneifen, die ich ja auch bin. Aber das kommt natürlich dem auch entgegen, was die Susa die ganze Zeit liefert. Also sie liefert solche Wörter und dann setzt sich bei mir textlich wie bildlich was in Gang und ab und zu bringe ich es dann auch ins Bild. Und ich finde, das fällt gar nicht auf, weil wir irgendwie so einen ähnlichen Humor haben. Von daher, das passt einfach.
Ja, finde ich auch. Das passt perfekt.
Ich meine, in Ihren jeweiligen Metiers als Autorin, als Illustratorin sind Sie sehr erfolgreich, aber es beschränkt sich ja nicht nur auf die Haferhorde. Ich meine, Sie, Frau Kolb, schreiben auch Jugendromane, weitere Reihen wie Emil Einstein oder Wunschbüro Edda. Ist es auch wichtig, also so diese Pony- und Pferdewelt beim Schreiben auch mal sein zu lassen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich, das wäre mir, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, viel zu langweilig, nur in dieser Welt unterwegs zu sein. Also ich brauche viel Abwechslung und deswegen freut es mich auch, dass auch meine anderen Reihen erfolgreich sind.
Und Sie, Frau Dulig, ich habe es vorhin kurz erwähnt, gestalten auch die Bilder zu auch sehr, sehr bekannten Reihen mit dem Sams und der Schule der magischen Tiere, im Kino und Blockbuster als Buch, auch ein Bestseller. Und was ja ganz schick ist, es gibt im Netz Tutorials von Ihnen auf YouTube.
Das finde ich auch schick.
Ja, ich kann jetzt ein Pony, ich bin wirklich ganz schlecht im Malen, ja, aber ich kann jetzt ein Pony zeichnen. Es geht ganz einfach mit einem Quadrat und einem Rechteck geht's los. Ja. Ich habe es wirklich probiert. Das war toll. Und dann gibt's allerdings noch die Bohnenmethode. Das habe ich auch versucht nachzumachen. Aber das habe ich nicht so hingekriegt. Mögen Sie es mal erklären, wie das so geht? Wer jetzt Lust hat, mal auf YouTube zu gucken, der Bohnentrick der Nina Dulleck.
Genau, auf meinem YouTube-Kanal kann man den finden. Und das ist im Grunde eine Grundform. Jeder von uns hat schon mal eine Bohne gegessen. Und das frage ich auch immer meine Zuhörerleins, wenn ich einen Workshop gebe oder irgendwie sowas. Und dann nicken alle, bis auf die Erwachsenen drumherum, die das ja meistens kochen und nicht essen, wie auch immer. Auf jeden Fall hat jeder schon mal eine Bohne gegessen und weiß, wie die ungefähr aussieht, nämlich so ein Kreis mit einer Delle drin. Und damit fängt eigentlich alles an. Und davor kommt immer der Satz, ich kann ja nicht zeichnen. Also ab der Schule fangen die Leute an zu glauben, also wahrscheinlich die ganze Menschheit, dass sie nicht zeichnen kann. Weil sie alle irgendwie so im Kopf haben, das muss dann aussehen, wie wenn ich ein Foto mit dem Smartphone mache. So. Und dieser Lüge komme ich mit der Bohne bei, denn die kann jeder zeichnen. Also ein Halbkreis mit einer Delle, der hat vielleicht ein paar mehr Dellen dann, aber so von der Grundform und für Erwachsene könnte ich vielleicht auch sagen, eine Niere, also das sieht auch so ähnlich aus, ist ähnlich einfach zu zeichnen. Und von dem aus kann man im Grunde jedes Tier zeichnen, das man will. Und Pferde halt ganz besonders einfach, denn die haben nicht nur eine Bohne im Bauch, also der Körper besteht aus einer Bohne, sondern die haben auch einen im Kopf. Aber das sieht man im Video.
Haben Sie es auch schon probiert, Frau Kolb?
Ja, ich war sogar persönlich bei Nina Dulek und genau, das war also sehr lehrreich. Ja.
Das kann man auch, das habe ich dokumentiert, filmisch sozusagen auf meinem YouTube-Kanal. Da habe ich Susa versucht, Bohnenponys beizubringen und sie hat also an echten Ponys, wir sind richtig auf so eine Weide gegangen und werden fast gefressen und dann von, ich glaube, von Gänsen überrannt, also wie auch immer, die sieht man aber im Bild nicht, ich glaube, man hört sie nur. Und sie hat das ziemlich gut gemacht. Daraufhin habe ich ihr angeboten, die Reihe zu übernehmen, komplett als Text- und Bildautorin. Aber das wollte sie nicht. Komisch, ne? Aber ich hätte sie ihr zugetraut. Also es war ziemlich gut. Von der Seite, perfekt.
Wie ist es eigentlich, wenn Sie so zusammen auftreten bei Veranstaltungen? Reagiert das Publikum da anders, als wenn nur gelesen wird, Frau Kolb? Ich meine, Sie sind ja viel unterwegs mit der Haferhaut. Ich habe gelesen zum Beispiel auch, also jetzt nicht nur in Buchhandlungen oder in Schulen, sondern auch auf Reiterhöfen.
Ja, genau. Ja, unser gemeinsamer Auftritt immer in Frankfurt auf der Buchmesse, der ist dann schon besonders, denn Nina zeichnet dann auch und wir interagieren. Also genau, ja, also das ist dann auch schon mal besonders und sehr lustig.
Und normalerweise lasse ich die Leute auch mitzeichnen. Also jetzt auf der Messe ist es nicht so vorbereitet, auf der Buchmesse. Aber normalerweise ist, wenn ich so eine Mittextautorin auftrete, dann ist mein Teil interaktiv. Das heißt, die Zuschauer dürfen direkt mitmachen mit der Bohne und so. Da würde ich Sie jetzt dann auch zu einladen, Herr Scholl. Weil wenn es mit der Bohne noch nicht klappt, ist natürlich also, zusammenzeichnen viel schöner.
Bei der nächsten Buchmesse sind Sie dann in Leipzig oder in Frankfurt?
Ich bin dann in Leipzig.
Ich bin in Leipzig. Da gucke ich mal, da komme ich.
Sehr gerne, ja.
Aber ihr Lieben, jetzt 10 Jahre ist ja ein tolles Jubiläum. Natürlich Glückwunsch. Müssen wir uns denn ein bisschen Sorgen machen, dass die Geschichten von der Haferhaut bald auserzählt sind, hab nicht den Eindruck, ne? Geht doch weiter, oder?
Auf jeden Fall. Es ploppen immer neue Ideen in meinem Kopf hoch. Also die Fans dürfen weiterhin gespannt sein.
Wunderbar. Da wiehert ja der Bürgermeister. Das ist der neue Band der Haferhorde. Wie immer erschienen im Magellan Verlag von Susa Kolb und Nina Dulek. Und Ihnen beiden ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Alles Liebe.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Straßenkritik.
Mein Name ist Brigitte Blank, ich wohne in Rosenheim und jetzt im Moment bin ich gerade im Riedergarten mit dem mobilen Fahrradcafé, der Plauderbar, eine Anlaufstelle für Senioren, Seniorinnen. Und ich lese sehr gern und das letzte Buch von mir ist vom Daniel Speck, Jaffa Road. Und das fand ich super spannend, weil es gerade zur aktuellen Zeit mit den Unruhen und mit dem Krieg in Israel und mit dem Krieg in Gaza zu tun hat. Und da auch ganz viel auf die Vergangenheit zurückgeht und auf die politische und wirtschaftliche Geschichte und eben auch Zweiten Weltkrieg. Also kann ich nur empfehlen. So spannend, dass man eigentlich nicht aufhören kann zu lesen.
Im bayerischen Rosenheim treffen wir diese Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Brigitte Blank hat gern mitgemacht und empfiehlt uns Jaffa Road, den Bestseller, den Familienroman von Daniel Speck. Mit 672 Seiten bekommt man richtig viel zu lesen. Bei S. Fischer gibt es das Taschenbuch für rund 17 Euro. Wir erinnern jetzt an eine große deutsche Dichterin, Mascha Kalecko. Heute jährt sich ihr Todestag. Sie starb vor 50 Jahren einsam in Zürich. In den 1930er Jahren war sie ein prominenter Lyrikstar in der künstlerischen Berliner Bohème, gefeiert im Kreis um Kurt Tucholsky und Erich Kästner. Als Jüdin wurde sie verfolgt und nach Flucht und Exil kam sie dann in Deutschland aber nie wieder recht an, wurde ziemlich vergessen von der Literaturgeschichte, der Wissenschaft, sowieso ganz ignoriert. Doch jetzt gibt es jetzt schon seit längerem eine Renaissance von Mascha Kalekos witziger und kraftvoller Lyrik. Und unsere Kollegin Elke Schlinsok hat zwei künstlerische Menschen getroffen, die an dieser Wiederentdeckung erfolgreich mitarbeiten. Ein Schriftsteller und eine Sängerin. Hören Sie mal.
Die Dächer glühen, als lägen sie im Fieber. Es schlägt der vielberühmte Puls der Stadt.
Es gibt viele Orte in Berlin, die die Musikerin Dota Kehr mit Mascha Kalecko verbindet. An einem verregneten Wintermorgen am vielbefahrenen Tauentzien.
Also Julinacht an der Gedächtniskirche, das hat so eine Leichtigkeit. Und sie sagt dann selbst, es schlägt der vielgerühmte Puls der Stadt. Als wäre es schon damals so ein überbemühtes Klischee, dieser Ausdruck.
Zwischen hektischem Großstadttreiben und hellen Kinoreklamen verkörperte Mascha Kalecko wie kaum eine andere das Berlin der goldenen 20er Jahre. Ihre spöttische und melancholische Alltagslyrik machte die Dichterin vor 100 Jahren zum Shootingstar der Berliner Literaturszene.
Ein paar sehr heftig retuschierte Damen blühen bunt am Hauptportal vom Lichtspielhaus.
Ich muss bei ihren frühen Gedichten oft daran denken, wie sehr Bestseller die waren. Sie war ja wirklich unglaublich gut verkauft in dem Vorkriegsdeutschland. Und weil die Lebenswelt der ganz normalen Menschen darin vorkam. Tragisch, dass sie nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen konnte nach dem Krieg. Und ich bin froh, dass sie jetzt ein Bekanntheitsrevival erlebt.
Dass Mascha Kalecko gerade ein Comeback feiert, ihre Gedichte wieder an Theatern gelesen, in Liederabenden bundesweit aufgeführt werden, daran dürfte auch Dota Kehr einen Anteil haben. Die Berliner Musikerin überträgt Kaleckos schnörkellose Poesie mit eingängigen und eigensinnigen Interpretationen in unsere Zeit. Zwei Alben mit vertonten Kalecko-Gedichten hat sie mittlerweile aufgenommen. Die Texte der Dichterin bleiben dabei unverändert und ungekürzt. Den Sound und die Stimmung der Kalecko-Verse trifft die Musikerin sehr genau. Ihre Hommage an die Dichterin.
Ein altes Fräulein senkt das welke Kinn und muss an längst vergangene Liebe denken.
Mit Anfang 20 stieg Mascha Kalecko vom Bürofräulein zur jungen Dichterin auf, schickte ihre Gedichte an Berliner Zeitungen und ihre lyrischen Stenogramme aus dem Alltag eroberten die Herzen der Großstädter. Berlin leuchtete in den Jahren vor 1933 für kurze Zeit. Mascha Kalecko, die Großstadtlerche, zwitscherte, schrieb nach ihrem Bürojob Gedichte, besuchte Abendkurse in Philosophie und Psychologie und fand im legendären romanischen Café Anschluss an die literarische Bohème der Hauptstadt. Die von ihr verehrte Dichterin Else Lasker-Schüler und ihre männlichen Schriftstellerkollegen Kurt Tucholsky, Joachim Ringelnatz und Erich Kästner. Ihre Gedichte klingen auch so, wie spätere Tonbandaufnahmen zeigen.
Einmal sollte man seine sieben Sachen fortrollen aus diesen glatten Gleisen. Man müsste sich aus dem Staube machen und früh am Morgen unbekannt verreisen.
Dieser saloppe Alltagssound der Mascha Kalecko hat auch beim Dichter Jan Konefke einige Spuren hinterlassen, ohne dass er sich dessen bewusst war. Der heute in Wien beheimatete Autor hat zu Kalecko einen ganz besonderen familiären Bezug. Seine Tante, Jahrgang 1919, war wie die Dichterin im Berliner Scheunenviertel aufgewachsen. In Familiengeschichten war die Dichterin immer präsent. Schon früh hat er sie gelesen, als Teenager, fasziniert von ihren Versen.
Es war eine Lyrik, die einen natürlich zunächst einmal an Erich Kästner erinnert hat, aber dann eben auch doch ganz anders. Diese Zuwendung zum Alltäglichen, zum Banalen, zu den kleinen Leuten, diese mitunter drastische, freche, saloppe Ausdrucksweise. Das heißt, Geschwindigkeit spielt eine große Rolle.
Auch Jan Konefkes Lyrik ist immer in Bewegung. Man liest seine Gedichte fast atemlos. Diese Dynamik bestimmt auch seinen aktuellen Gedichtband »Als sei es dein«, worin er in dem Langgedicht Mascha seine Schriftstellerkollegin der Weimarer Republik porträtiert.
Schmolllippen, Kraushaar, Widerspenstigkeit, Stupsnase, Schlag- und Zungenfertigkeit.
Viele Zitate aus ihren Gedichten und Briefen verwebt Konefke zu seiner Gedichtcollage und verdichtet sie klangdramaturgisch zu einem bewegenden Lebensbild. Ein klangbegeisterter Lyriker, der Kaleckos saloppen Großstadthumor hier im Berlin der goldenen 20er Jahre einzufangen weiß.
Und bald beim Alexanderplatz im Swing von Keentop, Inflation, elektrischen, Schifferklavier und Saxophongequengel lernst du als Fräuleinchen berlinisch laufen.
Kurz berühmt, dann durch die Nationalsozialisten vertrieben und später im Nachkriegsdeutschland unverstanden und fast vergessen, sind Mascha Kaleckos Gedichte inzwischen Longseller.
Wohin ich immer reise, ich fahr nach nirgendwo.
Zeitlos schöne Verse voll sprühender Lebenskraft, aber auch zeitlos erschütternd, wenn sie von Vertreibung und Verlust erzählen, als seien sie für die Gegenwart geschrieben. Überall im Nirgendland.
So heimatlos wie Sand.
Zum 50. Todestag von Mascha Kalecko. Noch ausführlicher erzählt Elke Schlinsock von der Dichterin in einem Feature unserer Zeitfragen. Und das können Sie jederzeit nachhören auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Der Schmerz ist auch noch da in den Erinnerungen, aber es ist nicht mehr, also es hat nicht mehr diesen, wie soll ich sagen, Aspekt der Überwältigung. Das, früher war es für mich so, als ich 16 war, an den Krieg zu denken, war kaum möglich. Da war ich dann wie gelähmt.
Meiner Tochter, für ein Leben in Frieden. Diese Widmung steht im Buch Radio Sarajevo von Autor Tijan Sila. Darin hat er seine traumatischen Erfahrungen, die er selbst als Kind erlebte, beschrieben. Er war zu Beginn der Belagerung 10 Jahre alt. Im Dezember feierte die Theaterinszenierung von Radio Sarajevo in Ingolstadt Premiere.
Ich wollte wirklich niederschreiben, was ich erlebt habe, was der Krieg uns angetan hat, weil ich mir dachte, ich schreibe jetzt ein Buch über Krieg und ich möchte wirklich vermitteln, was Krieg bedeutet, was Krieg auch langfristig für Menschen bedeutet, die ihn überleben. Dass das eben nicht nur die Schießereien und die Explosionen sind, sondern auch dieser lebenslange Zustand.
Radio Sarajevo von Tijan Sila. Die Bühnenfassung von Dina Wiedemann heute um 20 Uhr im Stadttheater Ingolstadt. Die nächsten Aufführungen sind am Donnerstag und Sonntag. Ich wurde unter einem Tisch geboren. So beginnt das Lebensbuch von Dolores Prato. Mit 80 Jahren schrieb sie ihren Roman, dessen vollständiges Erscheinen 1997 sie nicht mehr erlebte. Sie beschreibt ihre Kindheit Ende des 19. Jahrhunderts. Unehelich geboren wächst Dolores bei Verwandten auf, fühlt sich ungeliebt und einsam. Sie arbeitet als Lehrerin und Journalistin, spät beginnt sie literarisch zu schreiben. Leben und Werk der italienischen Autorin werden heute Abend in Hamburg vorgestellt.
Die Samen, die in den Samenhandlungen in kleinen Papiertüten verkauft werden, sind kleine, vitale Sprengkörper, die erst vergraben werden müssen, bevor sie explodieren. Wir sind wie sie, sie sind wie wir. Ich wurde im Erdbeben geschädigten Bauch meiner Mutter begraben, von dort auf den Ager Romanus verpflanzt, dann angesiedelt in Trea, wo ich weiter wuchs.
Unten auf der Piazza ist niemand. Dieser voluminöse Roman von Dolores Prato war eine große Entdeckung. Übersetzerin Anna Leube und Journalistin Manuela Reichert stellen ihn heute beim Dolores Prato-Abend ab 19.30 Uhr im Literaturhaus Hamburg vor. Ein drückend heißer Sommer in Paris. Adiko hält es nicht mehr aus und fliegt kurz entschlossen nach Lomé, dem Geburtsort ihres Vaters in Togo. Sie kennt ihren Vater kaum, ihre Herkunft ist verschwommen, ihre Familiengeschichte verwischt. Raphael Rett schickt ihre Protagonistin Adiko in ihrem gleichnamigen Debütroman auf eine anfangs noch unbestimmte Suche, denn die Fragen stellen immer die anderen. Bist du weiß, schwarz oder beides? Autorin Raphael Rett liest heute Abend in Düsseldorf.
Also es ist kein intrinsisches Bedürfnis nach Klarheit und dementsprechend nach dieser Reise, sondern erstmal eher, dass ständig diese Identitätsfragen an sie herangetragen werden. Mein Interesse daran, diesen Roman auch als Road Novel, wie man sagt, als Reise zu schreiben, war eigentlich auch zu zeigen, es geht hier nicht um Hautfarbe, es geht nicht um etwas Natürliches, sondern es geht darum, wie sie in unterschiedlichen Kontexten gelesen wird und dass das halt einfach unterschiedliche Systeme sind.
Adiko, die Lesung mit Raphael Rett, beginnt heute um 19.30 Uhr im Heinehaus in Düsseldorf. Morgen Abend in Köln, übermorgen in Mainz.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ja, jetzt trauen Sie Ihren Ohren wahrscheinlich nicht. Vorhin hat's lustig gewiehert bei uns mit den Ponys der Haferhorde. Jetzt lassen wir's noch ordentlich gackern. Nämlich mit dem großen Buch der Hühner. Jawohl, genau so heißt ein neues Kindersachbuch der flämischen Autorin Evelyn de Vlieger. Ab also auf den Hühnerhof mit unserer Expertin aus der Lesart-Redaktion Kim Kindermann. Sie ist im Studio. Hallo Kim.
Hallo.
Das Buch für alle Hühnerfreunde, so annonciert der Verlag den Band, Stimmt das? Ist es das Buch mit wirklich ja allem rund ums Huhn?
Also unbedingt. Die Autorin, die ist wirklich tief eingetaucht, die gräbt in der Kulturgeschichte und der Biologie. Kurz, sie macht eigentlich alles, um sich gegen die Konkurrenz in Position zu bringen und das erfolgreich. 108 Bücher, ich habe es nochmal nachgeguckt, sind 2024 und jetzt neues Jahr zum Huhn erschienen. Und da muss man ja auch ein bisschen Punkte machen und sagen, hey, ich bin ein Hammerbuch, das ist dieses Buch. Aber es gab eben Konkurrenz. Ich erinnere nur an die Mutter aller Hühnerbücher, das war Isabella Rossellini. Die hat wirklich 2017 war das, war sie die erste, die ein Hühnerbuch auf den Markt gebracht hat. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe, eine Wucht. Aber hier dieses ist wirklich der Hammer. Es ist gemacht für Kinder ab 9 Jahren. Ich finde aber, es ist für alle, also Jahre wegstreichen, sondern einfach her mit dem Buch, zumal es gestalterisch wirklich berauschend schön ist.
Man soll ja tolle Fakten erfahren, die man gar nicht so auf dem Schirm hat übers Huhn. Welche denn?
Ja, also das kann man sich gar nicht alles merken. Ich habe jetzt vorhin, als ich mich vorbereitet habe hier für unser Gespräch, dachte ich, was erzähle ich denn alles? Also es gibt 3-mal mehr Hühner als Menschen auf der Welt. Hühner sind schlauer, als man denkt. Die Küken können bis 5 zählen. Die merken sich auch schon ganz früh versteckte Dinge. Das können Menschenkinder ganz lange nicht. Dann sehen sie auch sehr unterschiedlich aus. Also das habe ich gelernt. Huhn ist nicht gleich Huhn. Es gibt geperlt, gepfeffert, gesäumt, getupft, gesprenkelte Federn und das sind nur einige. Und dann gibt es die Hühner, die in allen Religionen verehrt werden. Im Islam, auch das hat man erfährt man hier, ist das Huhn das heiligste aller Tiere. Und in Mexiko gibt es eine Kirche, wo man den Hühnern sozusagen seine Geheimnisse anvertrauen kann. Also hier wird tief gegraben, sehr lustig gegraben. Und dann gibt es eben so Sachen, dass wir erfahren, wo kommt das Buch her, wo kommt das Huhn her, nämlich, du hast es ja schon gesagt, glaube ich, von den Dinosauriern stammt es ab. Von
nee, habe ich nicht gesagt, extra nicht, weil es heißt, alle wissen, dass sie von den Dinosauriern sind und ich dödel mal wieder nicht.
Nein, sei nicht traurig. Das Buch beginnt damit, dass man eben lernt, das ist der Archäopteryx gewesen. Und dann erfährt man, wo das Buch herkommt. Also mir war das gar nicht klar, dass das aus Thailand stammt. Und dass es sind wirklich, ja genau, da hat es seinen Ursprung genommen und dann ist es gewandert. Und ganz zum Schluss ist es erst zu uns gekommen. Ich finde, dieses Buch ist voll von dieser, ich nenne sie mal, Wow-Party-Effekte, wo man so richtig punkten kann mit, ey, wusstest du eigentlich?
Ja, das habe ich das überlegt, das mit bis 5 zählen zum Beispiel. Ja? Ich meine, wie kommt man denn auf sowas? Du hast schon gesagt, das ist so prachtvoll aufgemacht, aber noch mal kurz, wie entwickelt Evelyn de Vlieger also so, ja, diese Kulturgeschichte jetzt als Buch, wie muss man sich das vorstellen? Ist es so eine Erzählung oder so als Wimmelbild mit ganz vielen Sachen auf der Seite? Wie muss man sich das so optisch vorstellen?
Also optisch erstmal ein ganz großformatiges Buch, wirklich ungewöhnlich großformatig. Und dann hat sie sozusagen jede Doppelseite ein Kapitel sozusagen daraus gemacht. Ne? Es beginnt dann mit einem sehr beeindruckenden Vorwort, in dem eben klar wird, hier wird einem Tier die Ehre erwiesen, das dem Menschen schon seit Jahrtausenden, Jahrhunderten Gesellschaft leistet. Und von dort geht's dann weiter. Wir erfahren eben, wer sind die Vorfahren, zu welcher Gattung gehören Hühner, wie kam das Huhn eben in die Welt. Und dann gibt es auch so kuriose Geschichten wieder. Es gab eben Mike, der Hahn ohne Kopf, den hat es wirklich gegeben. Der hat 18 Monate nach seiner Enthauptung weitergelebt. Und wie das geht, völlig irre, das liegt daran, dass das Gehirn hinter den Augen liegt. Und das heißt, wenn die falsch geköpft werden, dann ist das Gehirn sozusagen weiter aktiv. Das lernt man hier alles. Man sieht den Hühnerkörper und alles.
Und ähnlich prachtvoll wird es wohl aussehen. Jan Hamstra heißt der Illustrator, auch ganz berühmter Mann, niederländischer Künstler, ne?
Ja, also dass dieses Buch so ein Fest ist, das liegt an diesen Illustrationen. Das sind alles Linolschnitte und das muss man sich auch mal vorstellen. Da wurde nach jedem neuen Schnitt sozusagen ein Druck erstellt und zum Schluss wurde das immer detaillierter und dann zum Schluss wurde jede Platte nochmal digital übereinander gelegt und nachkoloriert. Das ist also aufwendig, aber lohnt. Das ist wirklich große, große Kunst, detailreich, farbgewaltig und beeindruckend. Allein das Cover, ich muss es wirklich sagen, da gucken einem so 12 Hühner entgegen. Da möchte man einfach schon sagen, oh, bitte ja.
Aber Kim, eins noch. Als wacher Mensch hat man, hat man auch natürlich immer, ja, schlimme Bilder vor Augen. Von den Legehennenbatterien, den geschlachteten Küken, Hühnern ergeht's ja wie Rindern und Schweinen ähnlich grausam in der Massentierhaltung. Ich meine, kann man nicht ganz verschweigen, oder? Oder kommt das vor?
Ja, das kommt vor, aber nicht mit so krassen Schockbildern, sondern ganz behutsam und fragend. Dieses Buch ist ja eine Liebeserklärung an Hühner und das macht uns somit auch zu Bewunderern. Eben nicht nur, weil es auch eine Misshuhnwahl gibt, auch das erfährt man hier, sondern man ist nach diesen 75 randvollen Seiten, fragt man sich eben einfach, darf man diese Wesen, die gluckern, gackern, wir haben es gehört, und krähen können, darf man die wirklich zusammenfärchen in diesen dunklen Ställen oder darf man sie so hochzüchten, dass sozusagen ihr Körperbau gar nicht mehr hinter dem Gewicht herkommt? Und nein, natürlich nicht. Wer Hühner liebt, der muss und auch nicht auf den Verzehr verzichten möchte, der muss eben darauf achten, wo kommen sie her. Und das tut man eben an der Fleischtheke. Und dann heißt das vielleicht nicht jeden Tag eine Hühnerbrust.
Das große Buch der Hühner von Evelyn der Flieger und Jan Hamstra, jetzt bei Gerstenberg herausgekommen. 80 Seiten kosten 28 €. Kim Kindermann hat uns den Band vorgestellt.